wenn ein Unternehmen gerade vor einer H4S4 und RISE-Transformation im HCM steht, was sollte es denn unbedingt früh klären?
Also möglichst früh klären das sogenannte Sizing in RISE. Also wenn ich in die Cloud gehe, dann muss ich gucken, wie groß ist mein System, was kostet das Ganze natürlich auch, wenn ich in der Cloud bin und kann ich möglicherweise vorher noch was bereinigen. Da unterstützt auch die SAP sehr gut bei dem Thema Sizing.
Und Konstantin, was ist so deine wichtigste Empfehlung?
Testen, testen, testen. Also sich wirklich bewusst sein, dass das Thema Test beziehungsweise auch die ganze Teststruktur ein wesentlicher Punkt von dem ganzen Projekt ist. Sich da auch bewusst Zeit nehmen, auch die Fachbereiche entsprechend mit einbinden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Gesagt, dem Podcast der DSAG. Mein Name ist Julia Theiß, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um ein Thema, das viele SAP-HCM-Kunden aktuell beschäftigt. Wie gelingt die Transformation von SAP-HCM in Richtung H4S4? Und ja, was bedeutet es eigentlich, eine historisch gewachsene, geschäftskritische HR-Systemlandschaft gleichzeitig technologisch zu modernisieren und in eine Cloud-Umgebung mit RISE with SAP zu verlagern? Denn gerade im HR gilt ja, es geht nicht um irgendein System. Es geht um Payroll, Zeitwirtschaft, Personalstammdaten, Schnittstellen, Berechtigungen, Fiori-Apps, Drittsysteme. Und am Ende natürlich geht es darum, dass die Personalprozesse zuverlässig laufen. Wenn die Abrechnung nicht funktioniert, ist einfach jedes Transformationsziel zweitrangig. Umso spannender ist das Praxisbeispiel, das wir heute geben möchten. DM hat im Zuge der Einführung von SAP HCM for S4HANA, kurz H4S4, eine SAP-HCM-Landschaft strategisch in eine Cloud-Umgebung bei einem Hyperscaler mit RISE with SAP verlagert. Wir sprechen darüber, warum DM diesen Schritt gegangen ist, wie das Projekt aufgesetzt wurde, welche Herausforderungen es gab, was vielleicht auch kritisch war und natürlich, welche Learnings andere Unternehmen daraus mitnehmen können. Bei mir am Mikrofon sind dafür heute Birgit Fabian von DM Tech und Konstantin Schäfer von DM. Schön, dass ihr dabei seid.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir hier unsere Erfahrungen teilen können.
Ja, vielen lieben Dank, dass wir heute da sein können.
Ich danke euch beiden. Bevor wir jetzt in diese das Thema der Transformation einsteigen, lasst uns kurz DM und DM Tech vorstellen. Viele kennen DM natürlich aus dem Alltag, aus den Märkten, vom Onlineshop oder ja vielleicht auch von den Expressabholungen. Hinter diesen Angeboten steht eine enorme IT- und Prozesslandschaft. DM ist heute in 14 europäischen Ländern präsent, betreibt rund 4.200 Märkte in Europa und beschäftigt 93.000 Mitarbeitende in der DM-Gruppe. DM Tech wiederum verantwortet als IT-Tochter die IT für die gesamte DM-Gruppe. Was bedeutet das denn konkret für euer Projektumfeld?
Genau, also wir sind als DM Tech die IT-Tochter von DM Drogeriemarkt und unsere Aufgaben sind zum Beispiel die innovative digitale Lösungen für Kundinnen und Kunden und die Mitarbeitenden in den Märkten, Verteilzentren und im Dialogikum, das ist unsere Zentrale, bereitzustellen. Also wir haben ca. 1.400 Mitarbeitende, davon etwa 80 Auszubildende und dual Studierende. Und das bedeutet bei einem HCM-Projekt diese Größenordnung, dass es nicht nur um die reine Technik geht, sondern eben auch um stabile Prozesse für sehr viele Mitarbeitende und Länder.
Das heißt, die schiere Zahl daraus lässt sich schließen, HCM ist bei DM einfach kein Randthema, sondern einfach zentrale Grundlage für den laufenden Betrieb. Und ja, genau deshalb ist es natürlich auch spannend, wie ihr denn die Entscheidung für eure Transformation getroffen habt. Birgit, lass uns mit dem Warum anfangen. Warum war für DM klar, wir müssen die SAP-HCM-Landschaft transformieren?
Ja, erstmal geht es natürlich um die wirtschaftliche Sicht, also um Kostenvorteile, bessere Planbarkeit, weniger Betriebsaufwand und eben auch attraktivere Konditionen für die Erweiterungen. Und technologisch sind wir auch auf dem Weg Cloud First. Wir wollen Modernisierung, Skalierbarkeit, schnelleren Zugriff auf Neuerungen und höhere IT-Sicherheit, die standen eben auch im Fokus. Dazu kam dann die Modernisierung durch den Umstieg auf die aktuelle zukunftssichere Visionen. Und eine flexible und skalierbare Plattform sollte die Basis für die Innovation und nachhaltigen Erfolg schaffen. Was uns ein wichtiges Thema war, ist eben die IT-Sicherheit. Und durch die modernen Sicherheitsmechanismen und Compliance-Unterstützung haben wir das eben.
Wenn ich das richtig heraushöre, war es eben nicht so ein Pflichtprogramm, das ihr hattet, so im Sinne von wir müssen wegen Wartung oder Technik was tun, sondern ihr seid strategisch vorgegangen. Es war eine strategische Entscheidung von euch, ein strategischer Schritt mit Kosten, Betrieb, Innovation, Sicherheit und der Zukunftsfähigkeit, wie du eben gesagt hast, als gemeinsamen Entscheidungsrahmen. Im Vorfeld habt ihr gesagt, als wir gesprochen haben, dass diese HCM-Transformation Teil eines gemeinsamen DM-Tech-Programms war. Warum ist denn aus deiner Sicht diese Einbettung so wichtig?
Ja, genau. Also wir waren Teil des Programms SRP Landscape Transformation, so hieß unser übergeordnetes Programm. Und es wurde deswegen gegründet, weil wir eben auch Synergien mit den anderen Migrationsprojekten nutzen konnten. Außerdem wurden Abhängigkeiten schneller sichtbar und es gab einen übergreifenden Blick auf die Planung und eben auch Erfahrungen aus Vorprojekten. Also es gab zum Beispiel ein Lift-and-Shift-Projekt, aus dem konnten wir schon was mitnehmen. Zusätzlich hatten wir eben diese Lessons learned aus diesen First-Mover-Projekten und vor allem knappe Ressourcen, vor allem Personenressourcen konnten dann eben programmübergreifend priorisiert werden. Was auch wichtig war, war die einheitliche Interaktion mit der SAP als Dienstleister für unsere Systeme, zum Beispiel SAP-TM, HCM, Retail, Car oder Fiori. Und es gab einen gemeinsamen roten Faden, der eben half bei Querschnittsthemen wie zum Beispiel Betrieb oder Architektur und IT-Security. Zusätzlich hatten wir die Performance-Aspekte zwischen den SAP-Systemen und die konnten da gemeinsam im Programm betrachtet werden. Was auch wichtig war, war die Kommunikation und Transparenz nach innen und außen, vor allem Richtung unserer Märkte, weil die sind dann natürlich auch sehr sensibel, wenn dann Systeme nicht zur Verfügung stehen.
Jetzt hast du es gerade angeschnitten, dass es eben ja kein Projekt einfach nur aus der IT heraus war, sondern Silos bewusst übergangen wurden und es eine bewusste Entscheidung gegen Silo-Denken gab. Doch ja, da würde ich gerne später noch drauf eingehen. Erstmal möchte ich nochmal zum Projekt selber mit euch sprechen. Es lief unter dem Namen H4S4 HCM Landscape Transformation und ihr habt eure Ziele in drei Blöcke gegliedert. H4S4, RISE und Payroll. Vielleicht, Konstantin, kannst du das näher beschreiben?
Ja, genau. Wir haben verschiedene Zielblöcke betrachtet. Einmal das ganze Thema Readiness-Check, ATC-Check und die Dokumentation der Ergebnisse daraus, dass wir einfach wussten, was ist denn für die Umsetzung schlichtweg notwendig, welche Anpassungen müssen wir auch vornehmen. Der zweite Block oder das zweite Ziel war das Thema RISE, also der Schritt in die Cloud, das heißt auch die ganzen Schnittstellen, dass die auch weiterhin im Cloud-Umfeld funktionieren. Ein weiteres Ziel war, dass auch die Fiori-Apps, wir haben ziemlich viele Fiori-Apps im Einsatz, dass die eben auch unter H4S4 und in RISE weiterhin funktionieren und stabil sind. Und klar, wie du eingangs schon gesagt hast, geht es immer wieder um Payroll, dass die sicher ist und dass die auch weiterhin so läuft wie zuvor. Deswegen auch ein wesentliches Ziel, das wir uns gesetzt haben, dass nach der Umstellung eben auch die Abrechnung erfolgreich in den drei Ländern funktioniert. Das war Österreich, Tschechien und eben auch Deutschland.
Wie habt ihr denn sichergestellt, dass eben die Payroll nicht nur mitmigriert wird, sondern dass es wirklich ein kritischer Erfolgsnachweis ist, den ihr dann habt und vorweisen könnt?
Genau, entscheidend war dafür, dass wir die Payroll nicht nur fachlich isoliert betrachtet haben, sondern immer auch die Schnittstellen zu Drittsystemen, die eben relevant sind bei einer Payroll. Die erfolgreichen Abrechnungen war dann mit der zentrale Nachweis, dass die Migration nicht nur technisch, sondern eben auch dann fachlich tragfähig war und funktioniert hat. Wichtig war doch deshalb die fachliche Funktionsfähigkeit nach der Migration auch sauber nachzuweisen und nachzuhalten. Genau, das waren so die Punkte, wo wir uns dann als wichtig gesehen haben.
Wie habt ihr denn die fachliche Funktionsfähigkeit nach der Migration sauber nachgewiesen?
Indem wir wirklich die ersten Payrolls in den Ländern mit einem größeren Augenmerk, auch mit mehr Personen innerhalb der Payroll, dass wir uns ein Stück weit Vier-Augen-Prinzip vorgegangen sind, um dann einfach auch zu schauen, gibt es irgendwelche Nebeneffekte. Und wir hatten das Glück, dass wir in keinen der drei Abrechnungen Nebeneffekte hatten, sondern dass die, wie man so schön sagt, sauber durchgelaufen sind. Und somit war das Ziel oder unsere Zielsetzung damit dann auch erfüllt.
Und die Erleichterung enorm.
Und die Erleichterung war sehr groß.
Jetzt hast du gesagt, dass ihr nochmal ein Vier-Augen-Prinzip hattet, drauf geguckt habt. Das heißt, die Projektorganisation war ja dann sicherlich auch nicht gerade einfach. Wie habt ihr das denn aufgesetzt? Also welche Gremien oder Fachpakete habt ihr hier aufgesetzt?
Genau, es gab ganz klare Gremien innerhalb des Projekts beziehungsweise auch innerhalb des Programms. Also wir hatten eine Projektträgerschaft, wir hatten eine Projektleitung und ein Projektkernteam. das klar definiert war und auch klar die Rollen vergeben wurden. Zu der Rollenvergabe zählten für uns halt auch die Fachpakete. Wir haben unser Projekt in Fachpakete aufgeteilt, die sich halt speziell die Themen Technik und HVS für Readiness angeschaut haben. Dann das Thema Architektur, IT-Security und Integration. Dann ein wesentlicher Aspekt war Test, also das ganze Testing, der Rollout und auch die Cut-Over-Planung. Und zu guter Letzt die Conversion der Geschäftspartner, die ja neu mit H4S4 in den S4-Systemen dazukommen. Das war der Aufbau, den wir bewusst gewählt haben.
Wenn ich das aus unserem Vorgespräch richtig verstanden habe, dann war ja nicht nur hier ein strukturiertes Vorgehen, was die Verantwortlichkeiten anbelangt, wichtig, sondern auch die Roadmap war sehr eng getaktet, klar strukturiert. Dazu zählten Systemaufbau, Test-Conversion, technische und ja funktionale Tests, Abnahmetests, Frozen Zone, Dry Run, Inbetriebnahme, Hypercare. Wie habt ihr die Timeline für euch erlebt und vor allen Dingen auch wie gehalten?
Ja, also da hat ja die SAP ein sehr klares Vorgehen mit der Explore, Realize, Deploy-Phase und Hypercare-Phase. Die Tests und, sag ich mal, der Systemaufbau waren so in Wellen geplant. Es gab erst eine Sandbox, dann gab es technische, funktionelle Tests auf der Sandbox ohne Schnittstellen erstmal. Danach die Funktionstests auf dem Entwicklungssystem und die Abnahmetests, die mitten im Sommer übrigens waren.
Das und, heißt, heiße Phase, nicht nur technisch, ja, sondern auch in den
genau,
Köpfen.
Richtig, richtig. Und danach war der Dry Run, also das war dann quasi der letzte Step vor der Inbetriebnahme. Und es gab noch eine Frozen Zone, auch vor der Inbetriebnahme. Die Inbetriebnahme war für Ende November geplant und die Hypercare lief dann bis Mitte Januar, bis die Abrechnungen alle durch waren. Die Timeline empfunden wir als sehr straff, aber war bewusst so angelegt, damit wir das auch in diesem Gesamtprogrammkontext durchziehen können. Und zum Thema, was war vielleicht besonders wichtig oder anspruchsvoll, wie ich gerade schon erwähnt habe, diese Abnahmetests im Sommer. Also das sind ja normalerweise Ferienzeiten und die Leute sind halt im Urlaub und das ist halt sehr sportlich und ich würde, sag ich mal, in einem nächsten Projekt vielleicht nicht mehr in den Sommer legen.
Du hast auch eben die Frozen Zones erwähnt. Die finde ich sehr interessant, weil sie ja im Alltag der Fachbereiche wirklich spürbar sind. Also sie stabilisieren Test- und Go-Live-Phasen, klar, aber sie bedeuten halt auch, Änderungen müssen warten, Fachbereiche müssen sich darauf einstellen. Und ja, hier ist ja auch wieder das Thema Planung, was ich so durch den ganzen Projektverlauf heraushöre, für euch sehr entscheidend war. Wie war denn die Resonanz der Fachbereiche?
Die Resonanz der Fachbereiche war in der Hinsicht gut, weil wir sie halt einfach über die Kommunikation relativ früh abgeholt haben, auch auf verschiedenen Ebenen. Also nicht nur jetzt stark operativ, sondern auch auf Management-Ebene, dass einfach klar war, welche Auswirkungen hat das Projekt, das wir angehen mit dem straffen Zeitplan, konnten dadurch eigentlich auch gute Transparenz schaffen. Wichtig wie immer bei Thema Kommunikation, eine E-Mail reicht nicht. Dem muss man sich einfach bewusst sein. Es bedarf da verschiedener Methoden bis hin zum klassischen persönlichen Kontakt, dass man eben an die Ansprechpartner direkt herantritt, erklärt, was man da vorhat und welche Auswirkungen das in dem Zeitraum dann fürs Tagesgeschäft, für den ihre Anforderungen bedeutet. Das klappt sehr gut, indem man das wiederholt tut, sprich wieder dieses klassische Thema der Verankerung aufgreift. Und nur so ist eigentlich in dem Projekt sichergestellt, dass einfach die Fachbereiche wissen, was auf sie zukommt in der Zeit.
War dann das Verständnis da oder gab es auch die Hardliner, die euren Puls in die Höhe getrieben haben?
Verständnis war da. Rückfragen gab es natürlich immer wieder, ob man nicht etwas jetzt doch machen kann. Dadurch gab es dann diese persönlichen Kontakte, die dann noch verstärkt wurden, sage ich mal, die Einzelgespräche, wo man dann einfach nochmal das große Ganze erklärt hat und auch darauf einfach hingewiesen hat, dass es eben nicht so einfach ist, das jetzt noch mit reinzuschieben. Und es mal geschwind umzusetzen, wie man es immer so schön sagt. Von daher, ja, es gab Rückfragen, die wir halt aufgegriffen haben und versucht haben, wieder aufs große Ganze zurückzuführen, damit klar ist, in welche Richtung wir gehen wollen.
Jetzt herrschen in Projekten ja nicht nur Abhängigkeiten, was die Technologien anbelangt oder die Menschen anbelangt, sondern das große Ganze, was dahinter so steht. Welche Abhängigkeiten waren denn in diesem Projekt besonders wichtig?
Ja, also wie sich wahrscheinlich viele Unternehmen damit beschäftigen, mussten wir uns auch mit der DSGVO-konformen Datenlöschung beschäftigen, vor allem im Hinblick darauf, dass in der Cloud, also unter RISE, natürlich das Systemvolumen auch eine Rolle spielt im Hinblick auf den Preis. Und das war eben ganz wichtig, dass wir vorher die Daten löschen, bevor das System produktiv geht. Dann natürlich gemeinsame Architekturentscheidungen für unsere kompletten SAP-Systeme, damit wir eben ein einheitliches Zielbild haben. Und wir haben während dem Projekt auch auf die Einspielung von Support-Paketen oder Feature-Packs verzichtet. Das heißt, wenn jetzt wirklich dringend etwas notwendig war, dann haben wir Hinweise eingespielt. Und die Frozen Zones waren extrem wichtig für uns, weil wir da das System stabilisieren konnten und die Tests, die während dieser Frozen Zones stattfanden, zum Beispiel der Dry Run, da konnten wir dann sicher gehen, okay, so wird es dann auch für die Inbetriebnahme sein. Was wir vielleicht noch ganz wichtig hatten, war das Thema Fiori. Also wir hatten vorher mit dem Retail-System gemeinsames Fiori Frontend-System und jeweils die Backend-Sachen bei uns im System oder im Retail-System. Und das geht unter S4 bzw. H4S4 nur noch implementiert im jeweiligen System, also embedded. Und das war auch noch eine große Herausforderung, sage ich mal, die wir meistern mussten während unserer Projektlaufzeit.
Cloud macht man also nicht mal eben so. Man migriert nicht einfach von A nach B, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, sondern wie du gesagt hast, Datenvolumen, Datenschutz, Architekturentscheidungen, Release-Strategien und Frontend-Architektur haben auch alle eine Rolle gespielt. Aber was war denn so aus eurer Sicht ein wirklich kritischer Erfolgsfaktor oder die kritischsten Erfolgsfaktoren?
Ja, uns einfach bewusst zu sein, dass wir, das heißt der M nicht alleine stemmen können, sondern wir brauchen einfach gute Partner. Deswegen haben wir uns einfach frühzeitig auch dazu entschieden, das nicht nur mit der SAP gemeinsam zu machen im SAP-HCM-Umfeld, sondern uns da auch nochmal mit STD-Soft einen weiteren langjährigen Partner mit dazuzunehmen, der uns da einfach unterstützt und vor allen Dingen bei den Fokusthemen uns nochmal den gewissen Input mitgibt. Klar war für uns auch durch Grund des straffen Projektplans, dass wir einfach den Must-Do-Ansatz mitnehmen müssen, also den Fokus auf die Migration, auf den Weg in die Cloud und sich darauf zu fokussieren und nicht noch alle möglichen Nebenthemen versuchen, damit jetzt noch abzufrühstücken innerhalb des Projekts. Wie immer, wenn das Projekt gut steht, also sprich das Projektteam passt, dann macht es vieles, vieles einfacher. Das haben wir geschafft, auch zusammen mit der SAP. Und was für uns auch noch wesentlich und relevant war, war das Thema Dry Run, also die klassische Generalprobe, wie man es im Theaterumfeld sagt. Zeigt sich aber immer wieder, dass wenn man das auch in solchen Projekten mit Datenmigration durchführt, dass man sich dann einfach ganz arg bewusst wird, was dann eigentlich auch im Go-Live oder an den IBN-Tagen dann auf einen zukommt, macht die Planbarkeit einfach viel, viel besser und der Dry Run bietet sich immer wieder an und sollte auch immer genutzt werden, wenn die Möglichkeit besteht.
Also im Endeffekt lag ein Fokus darauf oder war ein Erfolgsfaktor, dass ihr priorisiert habt und euch klar an eure Zeitvorgaben gehalten habt. Jetzt ist für mich und wahrscheinlich auch für die Hörerinnen und Hörer eine besonders wichtige Frage, außer natürlich den Zeitplan vom Sommer in den Winter zu legen, was würdet ihr heute anders machen oder vielleicht auch früher stärker berücksichtigen?
Ja, also das Thema Urlaube ist sehr wichtig, gleich zu berücksichtigen. Am besten gleich eine Urlaubsplanung machen zum Projektbeginn, um dann auch die Testvorbereitung und eben die bessere Ressourcenplanung dadurch zu gewährleisten und zu optimieren.
Ist dann nicht die Gefahr so groß, dass die dann alle in Urlaub gehen, wenn es in die heiße Phase geht?
Nee, würde ich nicht sagen. Das Projektteam zieht ja mit. Wenn man gute Leute hat, ziehen die ja mit. Bei uns war dann noch das Thema Berechtigungen sehr umfangreich, weil durch den Upgrade, sage ich mal, auf H4S4 ändert sich auch an den Berechtigungen viel. Wir haben zwar sehr umfangreich und auch viel getestet, aber einzelne Rollen, sage ich mal, zum Beispiel Sachbearbeiter oder so, wurden vielleicht nicht sehr umfangreich getestet. Und das sollte man auf jeden Fall detaillierter planen und umfangreicher testen. Und was auch sehr wichtig ist, ist die Abgrenzung der Zuständigkeiten, also was macht DM, was macht die SAP, was macht gegebenenfalls ein anderer Dienstleister oder ein anderes Team. Und wir empfehlen auch zusätzliche Prüfungen zum Readiness-Check, weil dieser Readiness-Check ist eine gute Grundlage, aber er deckt halt nicht alles ab. Und man sollte eben dadurch darauf vorbereitet sein, dass es im Projektverlauf auch einige Überraschungen geben kann.
Überraschungen ist ein sehr schönes Stichwort. Die Liste war überhaupt sehr schön und ehrlich, sage ich mal so. Wie schafft man es denn trotz so angedeuteter Überraschungen, die Stabilität des Projekts zu halten?
Wenn Überraschungen aufkommen, darf man sie halt schnell aufgreifen und halt auch wirklich, in dem Fall hatten wir das Glück, dass es ein Programm drüber gab, eben das Programm eingeben, darauf aufmerksam machen. Wir hatten das in dem Fall das Thema der User-Sperre, die unter H4S4 eben nicht mehr so funktioniert hat oder gar nicht mehr so funktioniert hat, wie wir sie hatten. Wir mussten da eben eine neue Form der User-Sperre, gerade im Zuge der Abrechnung ist die relevant, implementieren und haben das entsprechend dann über die Gremien eingegeben und ich ja in der Form auch so eine Form der Eskalation gewählt. Dadurch, dass es aber ein partnerschaftliches Projekt mit der SAP war, kamen wir eben auch dann gemeinsam zu einer Lösung, zu einer systemseitigen Lösung konnten dann auch mit den ersten Abrechnungen auch schon die neue Lösung nutzen, in dem Fall das Schlagwort S-Maintenance einführen. Aber wie gesagt, wichtig, wenn Überraschungen kommen, sie wirklich anpacken in solchen engen Projektzeitläufen und dann auch schnell adressieren, damit auch schnell Lösungen gefunden werden.
Partnerschaftlich habt ihr auch mit dem SAP-Migrationsteam zusammengearbeitet und auf einen standardisierten Cut-Over-Plan gesetzt, der dann um kundenspezifische Tätigkeiten ergänzt werden konnte. Dieser Cut-Over-Plan war euer sogenannter Single Point of Truth gemeinsam mit Jiras und Jira-Boards von DM bzw. DM Tech. Wie wichtig war denn genau diese eine Quelle für euch tatsächlich?
Also für uns war das wirklich sehr wichtig, weil der Cut-Over-Plan, der Leitfaden für alle Tätigkeiten über alle Systeme in unserer SAP-HCM-Landschaft war und auch für die ganzen Schnittstellen. Und der standardisierte SAP-Cut-Over-Plan wurde eben dann um unsere DM-spezifischen Tätigkeiten ergänzt. Wie du schon erwähnt hast, wurden zusätzlich Jiras und Jira-Boards genutzt. Und dadurch entstand eben eine Transparenz über den Status, über die Verantwortlichkeiten und Abhängigkeiten, nicht nur bei uns innerhalb des Projektteams, sondern auch bei der SAP oder bei der Programmleitung oder im gesamten Programm.
Und dann kam das Go-Live-Wochenende. Ein wichtiger Meilenstein für euch und wenn ja, warum?
Ja klar, man arbeitet da ja über Monate hinweg drauf zu und kriegt es ja nur dann sauber über die Bühne, wenn man klar definierte, strukturierte Cut-Over-Pläne hat, wie es Birgit gesagt hat. Aber auch natürlich die Ressourcenplanung ganz klar ist, wer ist am Wochenende wann da, wann sind welche Tätigkeiten zu tun. Und das setzt aus unserer Sicht halt auch das vorhin genannte Thema Dryrun voraus, weil man im Dryrun das genau übt, was man dann an dem Wochenende macht. Und man kann aus dem Dryrun einfach auch nochmal relativ viel mitnehmen für das IBN-Wochenende, das dort einarbeiten lassen. Und am Ende ist es eine ganz enge Verzahnung zwischen IBN-Plan und Cut-Over-Plan.
Und das Wochenende hatte schlaflose Nächte?
Nö.
Nee, würde ich auch nicht sagen. Es lief gut.
Es lief gut, ja.
Sehr schön. Höre ich auch nicht immer, dass alles so reibungslos verläuft, umso besser. Denn würde ich sagen, bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich noch einen Punkt herausgreifen, der in H4S4-Projekten schnell unterschätzt wird. Das Thema Businesspartner. Das klingt jetzt zunächst vielleicht sehr technisch, kann aber enorme Auswirkungen auf Datenmodell, Datenschutz, Berechtigungen, Test, Personalnummern und Laufzeiten haben. Warum war denn das Business-Partner-Thema auch in eurem Projekt so wichtig?
Ja, unter H4S4 bringt die SAP ja das Business-Partner-Modell ins Spiel, sage ich mal. Und das ist zusätzliche Komplexität für unser Projekt, weil niemand kannte das davor. Wir mussten uns natürlich Informationen einholen, auch von der SAP. Wir haben selber auch natürlich geguckt. Dann das Thema eben, wie du schon gesagt hast, Datenschutz oder Berechtigungen und dann Geocoding oder auch die Laufzeiten für die Erstgenerierung. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das sollte man sich unbedingt in den Tests angucken, weil sonst hätten wir das ganze IBN-Wochenende mit der Generierung von Businesspartnern verbracht, wenn wir uns das nicht vorher angesehen hätten. Und unser Learning in dem ganzen Kontext war, dass die Themen eben erstmal so wirken, als ob sie rein technisch wären und das eigentlich gar nicht so relevant fürs Projekt ist, aber sie können die Projektlaufzeit-Tests und eben auch die Go-Live-Stabilität extrem beeinflussen, wenn man sie nicht vorher beachtet.
Jetzt hast du Datenschutz und Berechtigung eben nochmal erwähnt. Kannst du mir das ein bisschen stärker aus der Praxis beleuchten, was denn da bei euch besonders relevant war? Oder du, Konstantin?
Kann ich gerne aufgreifen und dir beantworten. Ja klar, bei der Anonymisierung mussten wir wirklich sehr genau prüfen, welche personenbezogenen Daten im Zielsystem wirklich notwendig sind. Das hat sich als eben eine relevante Aufgabe herausgestellt. Dabei ging es wirklich darum, welche Personaldaten sind. Sind es Adressdaten, sind es personenbezogene Daten, Bankdaten? Und wie geht man damit um? Und klar haben wir auch dann gesehen, dass wir da bei den Eindocs genauer hinschauen müssen. Und die dann auch eben ja abändern beziehungsweise so zur Verfügung stellen, dass die Anonymisierung der Daten auch gewährleistet ist. Bei der Berechtigung ging es darum, im HCM Businesspartner-Berechtigung sauber zusammenzubringen. Und ein wichtiges Learning war, direkte Tabellenzugriffe und sensible Daten aus dem SAP-HCM müssen besonders kontrolliert werden.
Zudem gab es in eurem Projekt ja auch sehr konkrete technische Spezialthemen, Birgit. Du hast das erwähnt, das Geocoding zum Beispiel oder Laufzeiten der Erstgenerierung und ja andere Spezialfälle. Welche Learnings leitet ihr denn daraus ganz konkret ab?
Ja, vor allem bei den Testpersonalnummern, die wir ja sonst immer einfach kopiert hatten von unserem Produktivsystem ins Testsystem, gibt es jetzt die neue Verbindung zu den Businesspartnern und die spielen da sehr wichtige Rolle und es ist gar nicht mal so einfach, da konkrete Testkonstellationen hinzubekommen, die auch valide sind im Testsystem. Beim Geocoding hat sich gezeigt, dass eben nachgelagerte technische Standards Auswirkungen eben auf die Erstgenerierung haben können. Also das hat dann nicht funktioniert, wenn das Geocoding nicht korrekt war. Und bei den Laufzeiten habe ich, glaube ich, vorher schon kurz erwähnt, dass wir im ersten Lauf, ich glaube, dass wir 2-3 Tage nur Businesspartner generiert hätten, wenn wir da nicht noch nachjustiert hätten mit dem Thema Parallelisierung und zum Beispiel nur die aktiven Mitarbeiter als Businesspartner dann zu erstellen. Genau, zusätzlich gab es noch natürlich so Spezialfälle wie zum Beispiel Mehrfachbeschäftigungen oder irrtümliche Eintritte, die man vorher eigentlich gar nicht betrachtet hat, die aber dann hochgekommen sind. Und unser zentrales Learning war, dass man solche Spezialfälle möglichst früh identifizieren sollte und nicht erst kurz vorm Go-Live oder beim Dry-Run behandeln sollte.
Damit nähern wir uns auch schon fast dem Ende dieser Episode. Ich würde jetzt gerne von euch beiden noch eine kurze Empfehlung hören. Birgit, wenn ein Unternehmen gerade vor einer H4S4 und RISE-Transformation im HCM steht, was sollte es denn unbedingt früh klären?
Also möglichst früh klären das sogenannte Sizing in RISE. Also wenn ich in die Cloud gehe, dann muss ich gucken, wie groß ist mein System, was kostet das Ganze natürlich auch, wenn ich in der Cloud bin und kann ich möglicherweise vorher noch was bereinigen. Da unterstützt auch die SAP sehr gut bei dem Thema Sizing. Und was auch extrem wichtig ist, zu klären, wer hat welche Verantwortlichkeiten, also welche Verantwortlichkeiten liegen beim SAP und was liegt bei uns oder beim Kunden. Das ist extrem wichtig, möglichst frühzeitig zu klären.
Und Konstantin, was ist so deine wichtigste Empfehlung?
Testen, testen, testen. Also sich wirklich bewusst sein, dass das Thema Test beziehungsweise auch die ganze Teststruktur ein wesentlicher Punkt von dem ganzen Projekt ist, sich da auch bewusst Zeit nehmen, auch die Fachbereiche entsprechend mit einbinden. Birgit hat vorhin das Thema Berechtigung erwähnt. Auch das ist wirklich ein Thema, was über Tests sehr gut abgedeckt werden kann. Und wie mit allem, man greift hier in das SAP-HCM, in die Payroll rein. Deswegen empfiehlt sich wirklich auch tiefergehend und verschiedene Szenarien bei den Tests mit einzubeziehen. Weil nur so kann man einfach auch mit einem sehr guten Gefühl und mit einem sehr guten Gewissen in die IBN starten beziehungsweise die IBN forcieren. Ja.
Das sind für unsere Hörerinnen und Hörer sicher sehr spannende Tipps aus der Praxis, ganz im Sinne der DSAG von Anwendern für Anwender. Und ja, ich bedanke mich erstmal bei euch beiden für diese spannenden Einblicke. Und ich nehme jetzt aus unserem Gespräch unter anderem die folgenden drei Dinge mit. Erstens, eine H4S4 und RISE-Transformation im HCM ist weit mehr als eine technische Migration. Sie betrifft Architektur, Betrieb, Datenschutz, Schnittstellen, Fiori, Drittsysteme. Und, wie ich eben gelernt habe, vor allem stabile HR-Kernprozesse. Zweitens, erfolgreich wird so ein Projekt vor allem durch eine klare Struktur, durch eindeutige Rollen, Fachpakete, straffe Timeline und einen gemeinsamen, Betonung liegt auf gemeinsamen Cut-Over-Plan, gute Testvorbereitung und natürlich die Bereitschaft, im Endeffekt auch Überraschungen professionell aufzufangen. Und letztens, ja drittens, die Details zählen. Gerade Themen, wie Birgit erwähnt hat, Businesspartner, Berechtigung, Anonymisierung, Testdaten, Laufzeiten oder eben spezielle Sonderfälle können darüber entscheiden, wie stabil so eine Transformation am Ende wirklich gelingt. Danke nochmal, Birgit und Konstantin, für euren Praxiseinblick.
Danke auch, und zwar gar nicht so schlimm, wie ich am Anfang dachte.
Dann hoffe ich, du empfehlst Digital Gesagt weiter und hast noch andere Podcast-Gäste vielleicht in der Pipeline, denen du sagen könntest, die dürfen auch mal mit mir sprechen.
Wir machen gern Werbung für dich.
So möchte ich das hören. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die noch nicht genug Werbung über Konstantin und Birgit bekommen haben, darf ich noch empfehlen, wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den DSAG-Podcast Digital Gesagt und lasst uns gerne eine Bewertung da. Weitere Informationen zur DSAG findet ihr wie immer auf dsag.de und auf unserer Content-Plattform Impulsant unter www.impulsant.dsag.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.